Wie kann eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was macht die Next Economy aus? Und wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren? Herzlich willkommen beim Next Economy Talk. In diesem Podcast erkunden wir gemeinsam mit euch die Wirtschaft der Zukunft.
Ich bin Sarah Mewes, ich bin Mitgründerin des Next Economy Labs. Ich heiße euch alle herzlich willkommen bei der zweiten Folge unserer Reihe Rethinking Development Cooperation. Hier führen wir Gespräche mit Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis, um Entwicklungszusammenarbeit neu zu denken. Warum wir diese neu denken müssen und was das mit einer Wirtschaft der Zukunft zu tun hat, erfahrt ihr in dieser und der kommenden Podcast-Folge. Nachdem wir uns beim letzten Mal mit Estefania Coero aus wissenschaftlicher Sicht über menschenrechtsbasierte Entwicklungszusammenarbeit und Wachstumsunabhängigkeit unterhalten haben, gehen wir heute in den konkreten Kontext einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Heute zu Gast bei uns ist Fabian Scholtes. Fabian arbeitet derzeit bei Miserior im Bereich Politik und globale Zukunftsfragen. In unserem Interview habe ich ihn gefragt, wie zivilgesellschaftliche und staatliche Entwicklungszusammenarbeit sich unterscheiden, wie sich die Zielsetzung von Entwicklungszusammenarbeit verändert hat und wie sie mit Wirtschaftswachstum und nachhaltigen Wirtschaften zusammenhängt. Willkommen in unserem Podcast, Fabian. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sarah. Ich freue mich, dass ich hier bin und freue mich aufs Gespräch.
Zu Beginn möchte ich dich bitten, dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Wer bist du und was machst du beruflich?
Ich arbeite als Fachreferent bei Miserior in Aachen in der Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen und bin für das Themenfeld verantwortliches Wirtschaften zuständig. Also da geht es um Fragen wie ökologisch verträgliches Wirtschaften, menschenrechtskonformes Wirtschaften und so weiter. Zu Miserior, also genauer heißt die Organisation eigentlich Bischöfliches Hilfswerk Miserior e.V. Und der Name, der verweist auch schon auf diese formale Anbindung an die katholische Kirche, also die Deutsche Bischofskonferenz. Und der Begriff dieser, also das Hilfswerk, dieser Begriff, der ist, mutet natürlich erstmal so ein bisschen anachronistisch an. Also wir sprechen ja gleich noch drüber, ob Entwicklungszusammenarbeit als Hilfe zu verstehen ist. Aber wenn man zum Beispiel jetzt miserior.de im Internet eingibt, dann erscheint oben in dem Reiter dieses Kürzel, Ihr Hilfswerk für Menschen in Not. Und das ist das, woraus wir auch nach wie vor unseren Auftrag beziehen. Und wir sprechen auch oft nicht von Menschen in Not, sondern von Armgemachten. Einfach vor dem Hintergrund der Wahrnehmung, dass diese Menschen gar nicht in der Notlage sein müssten, in der sie sind, sondern dass es strukturelle oder politische Strukturen, Umstände, Machtgefälle und so weiter gibt, weswegen sie dann arm sind und arm bleiben. Und dieser Bedarf besteht natürlich nach wie vor. Das heißt, das Selbstverständnis für Menschen in Not, das ist nach wie vor aktuell. Wir haben seit einiger Zeit eine neue Unterschrift unter unserem Logo, die heißt Gemeinsam global gerecht. Und das gibt, glaube ich, auch nochmal besser die Programmatik wieder, um die es geht. Also dieses gemeinsame Zusammenarbeit, global, Selbstverständnis, dass es nicht mehr um wir helfen dort, sondern es geht um ein globales Anliegen und gerecht. Der Fluchtpunkt unserer Arbeit ist eben nicht Wachstum, worüber wir gleich noch sprechen, sondern eben Gerechtigkeit, also eine Verteilungsperspektive. Und ich arbeite jetzt selber eben im politischen Bereich. Das ist aber nicht der Bereich, für den Miserior jetzt primär bekannt ist, sondern als Hilfswerk werden wir zunächst mal wahrgenommen durch die internationale Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen vor Ort. Also das heißt, der Hauptteil der Arbeit oder das, was viele meiner Kolleginnen im Länderbereich machen, das ist die Finanzierung und Begleitung von Projekten, die Partnerorganisationen aus diesen Ländern sozusagen uns mit einem Antrag auf den Tisch legen und sagen, das möchten wir machen, dafür hätten wir gerne eure Unterstützung. Also in dem Sinne, wir nennen das Antragsprinzip, es geht also so, dass die Projektideen von den Partnerinnen selber kommen. Es gibt dann natürlich einen Dialog dazu, wie man jetzt das Projekt formal aufzieht und was man vielleicht auch noch beachten kann. Aber wichtig ist eben, die Projektidee kommt von dort und es gibt keine, ich sag mal, Länderstrategien oder sowas, die schon im Vorfeld einengen, wozu in diesem Land oder in diesem Sektor bestimmte Projekte sein sollen oder worauf die ausgerichtet sein sollen oder so. Also das ist jetzt zunächst mal der Hauptbereich, der nennt sich eben internationale Zusammenarbeit. Das ist aber nicht meine Arbeit. Ich arbeite im Inlandsbereich, eben in dieser Politikabteilung. Und da ist die Arbeit versammelt von ja, Fachreferentinnen wie mir, also zu Themen wie Klima, Energie, Ernährung oder in meinem Fall verantwortliches Wirtschaften. Und die Leitfrage ist da im Prinzip, wie könnte eine Wirtschaft aussehen, die also verantwortlich ist, die nicht ausbeutet, die so im Sinne von dieser päpstlichen Enzyklika von 2015, Laudato Si, also die Sorge um das gemeinsame Haus, die also Wirtschaft wieder als etwas versteht, was verantwortlich ist gegenüber Gesellschaft oder auch gegenüber Recht, was also wieder eingebettet sein muss in diesen weiteren Kontext.
Ja, da gucken wir gleich noch mal genauer rein. Super interessant. Wie bist du zu der Arbeit gekommen, die du heute machst?
Also ich habe angefangen im Bereich Umweltökonomie. Ich habe Volkswirtschaft studiert in Tübingen und da dann auch eine Promotion angefangen im Bereich Umweltökonomie und habe da aber auch schon angefangen, mich zum einen mit dem Themenfeld Wirtschaftsethik zu befassen, also wirklich mit normativen Fragestellungen. Und habe zum anderen auch angefangen, mich mit der Soziologie von Entwicklungszusammenarbeit zu beschäftigen. Da ist sozusagen der Gegenstand der Forschung das Politikfeld Entwicklungszusammenarbeit. Also es geht konkret zum Beispiel darum, was passiert eigentlich in solchen Projekten? Wie werden da die Prozesse ausgehandelt? Wie sind die Machtverhältnisse? Was hat wirklich Einfluss darauf, was da passiert? Welche Rolle spielen da die Diskurse, die hier zum Beispiel in Deutschland über die Ausrichtung von Entwicklungszusammenarbeit geführt werden? Welche Relevanz haben die wirklich in einem konkreten Projekt? Dann habe ich anschließend selber bei der KfW Entwicklungsbank in Frankfurt gearbeitet und während wir in Kenia gelebt haben, dann auch als freiberuflicher Gutachter. Dann war ich anschließend nochmal beim Afrika-Institut für die Universität Leipzig, habe da unterrichtet, auch in solchen Fragestellungen wie politische Ökonomie, lokale Entwicklung und so. Und habe dann nochmal kurz beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn gearbeitet. Das hat jetzt eine andere Abkürzung, EIDOS ausgesprochen. Habe da gearbeitet und bin dann bei Miserio in der erwähnten Hauptabteilung internationale Zusammenarbeit eingestiegen im Bereich Evaluierung und Beratung. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, eben in diese Politikabteilung zu wechseln unter der Fragestellung, wie könnte eine Wirtschaft der Zukunft aussehen? Und da bin ich jetzt seit ja, anderthalb Jahren ungefähr.
Wer sind denn die Partnerorganisationen, mit denen ihr in den Ländern zusammenarbeitet?
Es sind sehr viele. Das wäre ein Punkt. Es sind Partnerorganisationen, also zunächst mal lokale Organisationen, nicht internationale Organisationen, die irgendwie eine lokale Dépendance haben, sondern es sind lokale Partner im Wesentlichen. Und die können auf ganz unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Es reicht auf der einen Seite von so einer sehr wirklich lokalen, kontextgebundenen Arbeit, wo, sagen wir mal, irgendwo in Südostasien eine Organisation Frauenhäuser ja, bereitstellt, betreibt, wo also Frauen aufgenommen werden können, die aus einem Kontext häuslicher Gewalt flüchten müssen. Und wo dann vielleicht noch ein Ausbildungszentrum dann angeschlossen ist, damit diese Frauen eben die Möglichkeit haben, auch in wirtschaftlicher Hinsicht unabhängig zu werden und nicht mehr in diesen Gewaltkontext zurück zu müssen. Also das wäre so eine Richtung, die man sich vorstellen kann. Eine andere Richtung wäre, dass es auf einer politischen Ebene Organisationen gibt, die ihrerseits versuchen, die Politik ihrer Regierungen zu beeinflussen. Zum Beispiel, wenn die Regierung eines Landes, meinetwegen mit USA oder mit Europa, in Verhandlungen über ein Handelsabkommen tritt, dass eben auch von der Seite die Verankerung von Umwelt- und Sozialstandards in diesen Handelsabkommen, dass die darin verankert werden. Also das wäre so ein bisschen das Spektrum. Oder dazwischen könnte man sich vorstellen, dass eine Organisation in einem Gebiet, wo der landwirtschaftliche Anbau schwierig ist, wegen Trockenheit, dass da den Menschen über Trainings, über Bewusstseinsbildung, über die Unterstützung bei so Kollektivbildung und so, geholfen wird, zum Beispiel agrarökologische Anbaumethoden, die besser mit diesem schwierigen Klima zurechtkommen, die dann zu etablieren. Also das wäre so ein Spektrum, was man mal auch machen könnte.
Weil wir ja jetzt immer wieder darüber reden werden, ist vielleicht spannend, am Anfang mal festzuhalten, was verstehst du eigentlich unter Entwicklungszusammenarbeit und wie hat sich vielleicht auch dein Verständnis über die Jahre der Beschäftigung mit dem Thema gewandelt?
Das ist eine total schwierige Frage. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde oder in der Fußgängerzone ansprechen würde und fragen würde, du machst Entwicklungszusammenarbeit, was ist das denn? Dann würde ich wahrscheinlich Dinge schildern wie, es gibt Länder, die transferieren Geld, Wissen in andere Länder in der Hoffnung, dass dort dann Entwicklung stattfinden kann. Also diese, ne, diese so ein bisschen formale, standardisierte Antwort, ja, die schon natürlich auch das trifft, was da gemacht wird. Oder das sind ja die Dinge, um die herum Entwicklungszusammenarbeit strukturiert wird. Wenn du mich aber fragst, jetzt zum Beispiel im politikwissenschaftlichen Seminar an der Uni, dann würde ich viel stärker in die Richtung gehen, das ist ein Zusammentreffen von Menschen aus völlig unterschiedlichen Kontexten in bestimmten Hierarchiepositionen, die versuchen, sich darüber zu verständigen, wie man am besten eine Verbesserung in der Gesellschaft erreicht oder mit welchen Mitteln. Und also da geht es vielmehr darum, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht einfach ein Austausch und ein Transferprozess ist. Das ist ja auch gar nicht mehr richtig angemessen, so darüber zu denken. Sondern da geht es vielmehr um diese kleinteilige politische Wirklichkeit in der Interaktion von den unterschiedlichen Parteien, die da miteinander zu tun haben. Ich würde wahrscheinlich einfach sagen, man kann gar nicht von der Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Es ist ein wahnsinnig komplexes Politikfeld. Also es fängt ja schon damit an, dass heutzutage auch gar nicht mehr einfach nur Entwicklungszusammenarbeit bearbeitet wird von dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, weil die Zusammenarbeit mittlerweile einen Zielhorizont hat über diese Sustainable Development Goals, der viel breiter ist und wo entsprechend auch viel mehr, ich sag mal, Ressorts oder Sektoren oder so mitmischen. Da geht es eben auch dann um zum Beispiel um Umweltfragen. Das war ja ein Unterschied von diesen SDGs gegenüber den MDGs, dass man diesen Nachhaltigkeitsaspekt viel prominenter gemacht hat oder sehr explizit reingenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auf Ministeriumsebene auch ganz andere Akteure mitspielen. Oder du hast die Unterschiede zwischen Ministerium, einer Durchführungsorganisation wie GIZ, KfW Entwicklungsbank, einer Organisation wie unserer, einer Partnerorganisation von uns, die in einem Land irgendwie selbst auf zivilgesellschaftlicher Ebene arbeitet. Also wen meinen wir da eigentlich mit Entwicklungszusammenarbeit? Die betreiben alle irgendwie Entwicklungszusammenarbeit, aber es sind völlig unterschiedliche Rationalitäten dahinter, es sind ganz unterschiedliche Arbeitsweisen, Selbstverständnisse, auch zum Beispiel Bezüge zu dieser Frage nach Wachstum. Das ist wahnsinnig schwierig davon, von einer Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen.
Ja, voll. Und die haben wahrscheinlich auch alle ein bisschen unterschiedliche Interessen und Mindsets. Und wie stehst du jetzt nach so vielen Jahren der Beschäftigung dazu? Also ist es legitim zu sagen, es geht um Entwicklungszusammenarbeit?
Am Ende ja. Ich glaube ja, weil sich das, ich sag mal, zumindest das offizielle Selbstverständnis von Entwicklungszusammenarbeit ohnehin so verändert hat, auch gegenüber früher, dass man eben gar nicht mehr einfach dieses frühere Bild von einem Mittel- oder Wissenstransfer oder so, dass man das gar nicht mehr bemühen kann. Es geht um andere Sachen. Also das ist ja auch letztlich ein großer Gewinn von dieser Sustainable Development Goals Agenda gewesen, dass man gesagt hat, wir sitzen eben in einem Boot, wir haben einen Planeten, wir haben globale Probleme, die so miteinander zusammenhängen, dass wir nicht mehr so tun können, als könnte die eine Seite der anderen Seite helfen. Wir müssen da irgendwie gemeinsam ran. Das ändert nichts daran, dass viele Probleme in Ländern liegen, die man eben früher auch schon als Partnerländer bezeichnet hat oder sogar als Entwicklungsländer. Nur so, als wenn das irgendwie deren primäre Identität wäre, dass sie irgendwie sich entwickeln müssen. Das ändert nichts daran, dass es eben jetzt vereinfacht gesagt da noch viel zu tun gibt. Aber das gibt es eben bei uns genauso. Und diese Einsicht ist endlich da. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass es bei uns viel zu tun gibt, im Sinne von, wir müssen aufhören, Probleme zu verursachen, die dann in diesen Ländern eben erst zu Problemen werden, die dann unter anderem mit Entwicklungszusammenarbeit behoben werden sollen. Also dies braucht man sich ja nur das Bild vor Augen zu halten, mit dem CO2-Ausstoß, den wir hier verursachen, ne? Also dieses ganze Stichwort imperiale Lebensweise, dass also unsere Lebensweise hier immer noch in so hohem Maße darauf fußt, dass in anderen Ländern Ressourcen ausgebeutet werden, die Folgen vom Klimawandel ertragen werden müssen und so weiter und so fort. Das ist ja eine Sache. Und die andere Sache ist ja, dass wir in unseren Ländern selber immer stärker erkennen, wie viel Bedarf es gibt, bei uns Dinge zu ändern. Weil unsere Länder, also unsere Gesellschaften eben auch immer ungleicher werden, weil es immer mehr Leute gibt, die außen vor sind, weil es immer ungleichere Betroffenheiten von sowas wie einer Corona-Pandemie oder so gibt. Also das ist, wenn man also jetzt sagt, Entwicklungszusammenarbeit bedeutet wirklich gemeinsam die Erhaltung globaler Güter, globaler öffentlicher Güter zu bewerkstelligen, dann ja, dann sollte es sowas geben. Es muss sich sehr viel ändern. Was ich aber nicht unterschreiben würde, ist, dass es nach wie vor darum geht oder jemals hätte gehen sollen, dass es irgendwie ein bestimmtes Bild von Entwickeltsein gibt und dass dieses Entwickeltsein eben auch in anderen Ländern bitteschön erreicht werden soll. Also diese ganze Konstruktion, dass Europa es weit geschafft hat und andere Länder noch nicht so weit sind und dass wir denen jetzt helfen müssen und auch können, das zu erreichen, was wir erreicht haben. Dieses Bild ist obsolet.
Die imperiale Lebensweise. Fabian hat gerade den Begriff der imperialen Lebensweise erwähnt, deswegen einmal eine kurze Erklärung dazu. Der Begriff der imperialen Lebensweise stammt von Ulrich Brandt und Markus Wissen, die dazu auch 2017 ein Buch veröffentlicht haben. In dem Buch beschreiben die beiden die ungleichen globalen Machtverhältnisse, die sich in der imperialen Lebensweise zeigen. Die Lebensweise des globalen Nordens beruht auf ökonomischen und ökologischen Strukturen, die auf Kosten der Menschen im globalen Süden einen Transfer von Arbeit und Ressourcen in den globalen Norden ermöglichen. Sie sind folglich ökonomisch und gesellschaftlich bevorteilt, während sich die Menschen des globalen Südens in einer abhängigen Position befinden. Das heißt, sie sind auf Arbeit angewiesen, profitieren aber kaum von der Wertschöpfung. Ein Beispiel. Für die Produktion von Luxusgütern im globalen Norden wird häufig auf schlecht bezahlte Arbeitskraft und Ressourcen aus dem globalen Süden zurückgegriffen, wobei Mensch und Natur ausgebeutet werden. Für die Entwicklungszusammenarbeit ist es daher wichtig, die Strukturen der imperialen Lebensweise aufzubrechen, damit allen Menschen gleichermaßen ein gerechtes und nachhaltiges Leben ermöglicht werden kann.
Aber trotzdem braucht es ja, ist ja dieser Entwicklungsbegriff irgendwie immer noch da noch drin, und es braucht ja auch eine Zielvorstellung der Arbeit, die da getan wird, um jetzt meinetwegen zu einer global gerechteren Welt beizutragen. Wenn das jetzt nicht mehr das westliche Modernisierungsverständnis ist, dieser Entwicklungsbegriff, mit was für einer Zielvorstellung würdest du das dann heute ersetzen?
Ich glaube, ich würde einfach mal jemanden zitieren, und zwar Wolfgang Sachs. Der ist ja nun eine der, also schon seit langem wichtigen Stimmen in diesem kritischen Blick auf Entwicklungszusammenarbeit, auf den ganzen Entwicklungsbegriff. Und letztlich Vorreiter von einer Debatte, die jetzt hier auch ja, unter so Stichwörtern wie Post-Development oder so geführt wird. Und von dem habe ich vor einiger Zeit ein kurzes Papier gelesen, wo er eben auch beschreibt, wie dieses hehre Ziel der Entwicklung, also des Entwickeltseins im modernen westlichen europäischen Sinn oder so, dass das auch erstaunlich leise zu Grabe getragen worden ist, dass es also eigentlich die Sache so ein bisschen weg ist, aber niemand sich hingestellt und hat gesagt hat, das ist vorbei, wir haben es kapiert, das war einfach Mist. Also das ist nicht passiert, aber tatsächlich ist es so, dass die Diskussion über Ziele zum einen viel stärker, würde ich, so nehme ich es zumindest wahr, mit solchen Begriffen wie Transformation belegt ist, dass man also wirklich sieht, es reicht eben nicht mehr, dass hier alles so weiterläuft wie bisher und wir noch versuchen, das auch möglichst noch woanders hinzubringen, sondern es gibt ganz fundamentalen Veränderungsbedarf nach einem richtig strukturellen Wandel und zwar überall. Die Probleme werden uns alle zwar natürlich sehr unterschiedlich betreffen, klar, und auch Wir werden auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Aber es geht eben letztlich um eine Transformation in auf globalem Maßstab, und es geht auch nicht mehr darum, irgendwie eine schöne, modernisierte Welt oder sowas als Zielzustand zu erreichen, sondern es geht vor allem darum, eine Welt zu erhalten, in der die zukünftigen Generationen auch würdig leben können. Und das ist eine völlige Verschiebung des Zielhorizonts.
Der Entwicklungsbegriff und die Post-Development-Debatte. In den 1980er und 1990er Jahren wurden kritische Stimmen über die Entwicklungsstrategien immer lauter. Trotz vermehrter Entwicklungszusammenarbeit stieg die globale Ungleichheit und Armut immer weiter an. In dieser Zeit entstand auch die Post-Development-Debatte, zu der der eben von Fabian erwähnte Wolfgang Sachs maßgeblich beigetragen hat. Im letzten Jahrhundert wurde die Entwicklungszusammenarbeit vor allem von dem Gedanken geprägt, dass bestimmte Länder und Regionen der Welt unterentwickelt sein und sich nach Vorbild der westlichen Länder entwickeln müssten. Diese Vorstellung einer Entwicklung nach westlichen Kriterien wird in der Post-Development-Debatte jedoch abgelehnt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel hat die Durchsetzung eines bestimmten Entwicklungsmodells oft imperialen Charakter. Außerdem ist diese Vorstellung von Entwicklung ursächlich für die Klimakatastrophe, in der die Welt heute steckt. Anstatt eines Entwicklungsbegriffs braucht es also neue Leitlinien, die globale Standards für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit setzen. Das kritisierte Bild einer linearen Entwicklung hin zu einem globalen Standard gerät somit immer mehr in den Hintergrund.
Eine andere Richtung ist natürlich, aber das ist eine Diskussion, die ja schon sehr, sehr lange läuft. Das geht ja dann eher in die Richtung Pluralität. Also die Einsicht darein, dass es natürlich kein übergreifend gültiges Bild davon geben kann, was eine entwickelte Gesellschaft ist. Dass man also nicht, man kann nicht irgendwie so eine Hintergrundfolie wie einen bestimmten Zustand von einem bestimmten, weiß nicht, europäischen Land oder sowas neben sagen, so sieht eine entwickelte Gesellschaft aus und das wollen wir jetzt auch woanders erreichen. Aber diese Diskussion ist halt schon sehr alt, also diese Pluralität des Entwicklungsbegriffs. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt als die Tatsache, dass es eigentlich jetzt nicht mehr darum gehen kann, irgendwie eine besonders schöne, besonders entwickelte Gesellschaft oder sowas zu erreichen, sondern vor allem die Grundbedingungen für menschenwürdiges Leben auf der Erde aufrechtzuerhalten.
Und in welchem Zusammenhang steht das für dich? Einmal dieses mit den Grundbedingungen und das mit der Vielfalt der Entwicklungsbegriffe? Oder sind es einfach so zwei nebeneinander stehende Arten von
Nee,
Zielvorstellungen?
die sind schon miteinander verbunden. Ich glaube, die Verbindung ist eine sehr negative. Das ist im Grunde genau das Thema, zu dem wir hier zusammensitzen, nämlich die Frage, nach, wie könnte eine Welt aussehen, die nicht von einem selbst auferlegten Wachstumszwang beherrscht ist. Also selbst auferlegt, das ist dann schon strittig, ne? Also die Frage ist ja, haben wir wirklich Wachstumszwänge? Und wenn ja, welche sind das und inwiefern hätten wir vielleicht doch Einfluss drauf? Aber das ist ja eine riesige Debatte. Aber diese beiden Richtungen, die ich gerade angedeutet habe, die haben schon insofern miteinander zu tun, als diese Fixierung auf Ziele, die zu dieser Wachstumsorientierung dazugehören, dass die auch dazu geführt haben, dass eben diese Pluralität aus dem Blick geraten ist. Ich würde gar nicht sagen, sie ist weg. Wir sehen sie nur nicht. Also die Unterschiedlichkeit der Lebensweisen von Menschen in unterschiedlichen Ländern, die ist ja trotzdem irgendwie da geblieben. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn in allen Ländern dieser Welt über bestimmte Wirtschaftspolitik Wachstum gefördert werden soll oder durch, denk an die 80er Jahre Strukturanpassungsprogramme oder so, da ist natürlich schon so ein bestimmter Monismus drin, ne? Da ist irgendwie eine Zielsetzung, die der ganzen Welt zugemutet wird, wenn man es jetzt mal ganz vereinfachen will. Also das ist schon, das würde ich sagen, ist schon ein Problem eben für diese Pluralität. Und es hat auf der anderen Seite natürlich sehr viel mit dieser Notlage zu tun, in der wir jetzt sind, ne? Wo eine Katastrophe oder eine Krise die nächste jagt und die Handlungsspielräume immer geringer werden und so. Wir haben uns natürlich auch mit einer Ausrichtung von Wirtschaft und auf dieses Wachstumsbild und dieses Ziel, von immer mehr Wachstum eben genau in die Situation reinmanövriert, dass es jetzt um Transformationen fürs Überleben geht. Also um jetzt einfach nochmal diese beiden Begriffe von, oder diese beiden Stoßrichtungen von Wolfgang Sachs aus diesem Beitrag aufzugreifen.
Ja, super spannend. Da sind wir bei dem Thema Wirtschaft auch angekommen, ne? Also Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft. Also wie ich den Eindruck habe, wenn man irgendwie über diese klassische Entwicklungszusammenarbeit spricht, dann ist es halt auch oft diese Idee, halt einfach Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung nach westlichem Vorbild in die Länder zu bringen. Und ich habe den Eindruck, dass es ja immer noch auf einer wirtschaftlichen Ebene eine Art von Entwicklungszusammenarbeit braucht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann das nachhaltig aussehen? Was bedeutet nachhaltiges Wirtschaften in der Entwicklungszusammenarbeit?
Lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar die Kopplung von Entwicklungszusammenarbeit und Wachstumsorientierung. Ich würde das auf der einen Seite wahrscheinlich unterschreiben und sagen, ja, Entwicklungszusammenarbeit hat in den letzten Jahrzehnten immer unter dem Vorzeichen von Wachstum stattgefunden. Das ist vor allem insofern richtig, als es in der Entwicklungszusammenarbeit bestimmte, also auch diskursiv sehr starke Akteure wie die Weltbank gibt, bei denen das immer irgendwie Kernprogramm war. Auch dann, wenn sich die Weltbank zum Beispiel über die Jahrzehnte all diese neuen Ideen oder Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit immer irgendwie angeeignet hat. Also es gibt da ein total interessantes, eine interessante Analyse von einem deutschen Ethnologen von der Uni Mainz, Thomas Bierschenk, der so nachgezeichnet hat, wie in den einzelnen Weltbank, also in den Weltentwicklungsberichten, World Development Reports von der Weltbank, immer mit der laufenden Diskussion mitgegangen wurde und Themen wie Grundbedürfnisorientierung oder Good Governance oder so mit aufgegriffen wurden. Also in Antwort auf die Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit, solche Dinge nicht genug zu berücksichtigen. Aber das war sozusagen ein kumulativer Prozess. Die haben also letztlich im Kern immer an der alten Wachstumsidee festgehalten und dann noch Grundbedürfnisse dazu genommen und dann noch zu Grundbedürfnissen noch Governance oder Good Governance und dann noch dies und dann noch das. Das heißt, diese Institution Weltbank hat in diesen Dokumenten, was die jetzt genau mit der konkreten Arbeit zu tun haben, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber das ist zumindest das Bild oder die Zielsetzung, die sie in diesen Berichten dann immer propagiert haben. Die haben sozusagen die Kritik absorbiert und verinnerlicht und dadurch natürlich auch entschärft, und haben es so geschafft, dann eben letztlich auf diesem Kurs zu bleiben. Das ist total interessant zu lesen. Es macht sehr nachdenklich. Und insofern würde ich tatsächlich dir recht geben. Natürlich war dieses Wachstumsparadigma immer Teil von dem maßgeblichen Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit. Also gerade bei großen Akteuren wie auf der Ebene von Weltbank, sicherlich nicht auf der Ebene von Miserior, ganz sicher nicht auf der Ebene von kleinen zivilgesellschaftlichen Akteuren in den Ländern, um die es geht. Das ist also, da kommt auch wieder dieser Unterschied rein, worüber sprechen wir, wenn wir Zusammenarbeit meinen. Ein zweiter Aspekt, wo ich dir dann auch zustimmen würde, ist, es ist, also sprechen wir über Entwicklungszusammenarbeit als das, was sogenannte Entwicklungshilfeorganisationen tun, also dieses, nennen wir es mal Politikfeld, oder sprechen wir über die Bemühungen von Regierungen in ihren Ländern, Entwicklung, Klammer auf, im Sinne von Wirtschaftswachstum, Klammer zu, voranzutreiben. Denn das sind auch zwei unterschiedliche Sachen. Du hast ja eben auch selber erwähnt, diese Direktinvestitionen, ne? Oder Handel oder Rücküberweisungen. Da geht es um finanzielle Größenordnungen, die einfach weit jenseits von dem liegen, was Entwicklungszusammenarbeit auf die Beine stellt. Und das muss man sich halt auch vor Augen halten. Was in Ländern an Entwicklung in Anführungszeichen gemacht wird, ist eben auch nur zum Teil Entwicklungszusammenarbeit im Sinne von diesem Politikfeld. Und dieser Kontext, also Direktinvestitionen, Handel, die stehen natürlich immer unter dem Vorzeichen Wachstum. Und insofern würde ich das schon unterschreiben. Klar, Entwicklungszusammenarbeit stand durchaus immer in so einem Kontext eines allgemeinen Wachstumsparadigmas. Auf der anderen Seite ist es natürlich eben so, dass wenn es um die konkrete Arbeit geht, die da gemacht wird, dass da dann schon die Frage ist, inwiefern ist das jetzt wirklich auf Wachstum ausgerichtet? Und das betrifft dann nicht nur eine Organisation im zivilgesellschaftlichen Bereich, sagen wir mal, wie Miserion, wo man wahrscheinlich nirgendwo in der Projektbeschreibung dann finden würde, Ziel ist Bruttoinlandsproduktwachstum oder irgendwie sowas. Das ist einfach nicht die Ausrichtung oder Arbeitsweise von solchen Organisationen. Aber selbst wenn man dann meinetwegen die Arbeit von der KfW-Entwicklungsbank reingeht, wo zum Beispiel dann auch große Projekte, Infrastrukturmaßnahmen, Straßenbau und sowas gemacht werden, da müsste man halt sehr genau gucken, wird das nur auf einer bestimmten Ebene eines Programmvorschlags auch mit dem volkswirtschaftlichen Wachstum in diesem Land verbunden? Oder geht es auch wirklich ganz konkret in der Ausrichtung dieses Straßenbaus um Wachstum? Oder hat das vielleicht gar nichts miteinander zu tun? Also ist eine Infrastrukturmaßnahme einfach nur dazu da, um bestimmte Erreichbarkeiten zu schaffen? Also bei Straßenbau könnte ich mir vorstellen, dass die Idee da schon immer relativ eng an die Idee auch des Wachstums gekoppelt ist. Aber du hast ja auch im Bereich von Entwicklungsbanken Investitionen. Das klingt jetzt erstmal nach Geld und Wachstum und so weiter. Aber in den Gesundheitsbereich oder der Naturschutzgebiete oder in dies und jenes. Und was auch immer jetzt die Probleme konkret mit diesen Programmen sind, wie die vielleicht irgendwie falsch gestrickt sind oder so. Aber da ist ja zunächst in der Begründung erstmal vielleicht gar nicht so sehr von Wachstum die Rede. Da geht es vielleicht auch um Beschäftigung von Leuten, die in einem Naturschutzgebiet irgendwie arbeiten können. Oder da geht es im Gesundheitsbereich darum, dass die Einrichtung von einem Gesundheitsversicherungssystem dann auch dazu führt, dass die Leute gesundheitlich besser versorgt sind und dann auch besser am Wirtschaftsleben teilhaben können und sich das im Wachstum äußert. Ja, aber es ist trotzdem nicht so, dass ein Gesundheitsprogramm automatisch eine Maßnahme für Wirtschaftswachstum ist, sondern eine Gesundheitsmaßnahme. Und da muss man halt sehr genau hinschauen und gucken, irgendwie ist es natürlich so, dass der große Rahmen Wachstum ist, lange schon. Und auf der anderen Seite muss man eben fragen, inwiefern ist jetzt das, was eine Organisation tut, wirklich in diesem Wachstumsfetisch gefangen? Und da muss man dann irgendwie gucken, was ist auch die Bereicherung von Entwicklungszusammenarbeit oder von der Arbeit von solchen Organisationen durch diese Postwachstumsdebatte?
Und wenn wir jetzt die ganze Zeit schon über Postwachstum in der Entwicklungszusammenarbeit reden, was hast du denn das Gefühl, was jetzt vielleicht auch konkret im Kontext von Miserio, was können da Postwachstumsansätze zur Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit leisten?
Ich glaube, was diese Postwachstumsdebatte der Entwicklungszusammenarbeit anbietet oder nahelegt oder so, ist wirklich nochmal die Reflexion der Zielsetzung. Also dazu muss man sagen, Postwachstum heißt ja nicht Wachstumsverbot. Ne? Und es ist auch in meiner Wahrnehmung zumindest bei weitem nicht so, dass das irgendwie ein elitärer Diskurs des sogenannten Nordens wäre, sondern das ist ja auch was viele Menschen jetzt, nennen wir es mal in unseren Partnerländern, was die unterschreiben oder vorantreiben. Ne? Dass wir weg von dem Wachstumsfetisch oder von dieser Fixierung auf Wachstum als Ziel müssen. Das heißt aber eben nicht, dass es nicht mehr Wachstum geben soll. Es gibt, weiß Gott, genug Länder und Sektoren, wo Wachstum sehr, sehr wünschenswert wäre. Die Frage ist ja dann eher, wenn wir insgesamt in einem zumindest materiellen Sinne, also im Sinne von Ressourcenverbrauch und Energie und so weiter, nicht weiter wachsen dürfen, wo muss es denn dann zurückgehen, wenn es in bestimmten Ländern noch wachsen muss? Also das vielleicht nochmal kurz in Klammern vorweggeschickt, dass man jetzt Postwachstum da auch nicht einfach als radikale Abkehr von jeglichem Wachstum dann versteht. Also für die Entwicklungszusammenarbeit da definitiv drin ist, das ist diese Reflexion der Frage, worum geht es denn eigentlich? Also was ist das Ziel? Es ist ja auch eine Forderung, die immer wieder von Kritikerinnen der Entwicklungszusammenarbeit kommt. Versteckt euch nicht hinter diesem vagen, positiv belegten Entwicklungsbegriff, sondern sagt konkret, was genau ihr fördern wollt und warum ihr denkt, dass das gut ist. Also sprecht über Straßen, sprecht über Gesundheit, sprecht über dies und jenes, aber deklariert das nicht als Entwicklung, sodass es nicht mehr hinterfragt werden kann. Und diese Reflexion der Zielsetzung, das wäre schon, also schon sehr wichtig. Eine andere Sache, die mit drinsteckt, ist, wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, dass man vielleicht noch über Entwicklungszusammenarbeit sprechen kann, aber eben viel mehr in diesem globalen Kontext. Und dass es nicht mehr darum geht, die einen entwickeln die anderen, sondern dass es darum geht, Probleme öffentlicher Güter oder so überall auf der Welt gemeinsam in den Griff zu kriegen. Und was da, glaube ich, diese Postwachstumsdebatte einfach leisten kann, ist ein Beitrag zu dieser Dezentrierung, dass man einfach nicht mehr automatisch davon ausgeht, dass Dinge, die hier in unseren Ländern stattgefunden haben und für gut befunden wurden, dass die irgendwie die Referenz sein können. Also das muss, glaube ich, Teil von diesem globalen Selbstverständnis sein, dass man eben anerkennt, dass Wachstum, so wie wir es gehabt haben und eben auch vorangetrieben haben, nicht nur bei uns, sondern auch woanders, dass das ja eben Teil des Problems ist. Also das Stichwort diese imperiale Lebensweise oder dieser irre Naturverbrauch, den wir uns da geleistet haben in den vielen Dekaden, die das jetzt schon läuft. Da muss ja auch erkannt werden, dass das nicht nur möglicherweise gar nicht das Ziel ist, sondern dass das möglicherweise ein großer Brocken des Problems ist. Also
Ja.
das finde ich total wichtig.
Da habe ich
Genau.
mich gerade gefragt, dass ob das dann auch, also vielleicht, ich glaube, es ist auch das, worauf du gerade so ein bisschen angespielt hast, was du zu Beginn ja, oder da finde ich einfach auch deine Rolle in dem, wo du gerade beruflich tätig bist, auch in der Entwicklungszusammenarbeit eigentlich hier vor Ort. Also ich habe mich gefragt, ob das eigentlich auch ein Beitrag von der Postwachstumsdebatte sein kann, zu sagen, Entwicklung, Zusammenarbeit muss halt im globalen Norden stattfinden, um hier Strukturen zu ändern, die halt, wenn wir jetzt auch wieder über das Ziel reden, die halt den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen überall möglich machen und dann die Entwicklungszusammenarbeit halt hier vor Ort stattfindet.
Ich glaube zumindest, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, wir brauchen uns gar nicht mehr in anderen Ländern zu engagieren. Also das hast du jetzt auch nicht gesagt, ne? Aber ich würde jetzt nicht dafür plädieren, sofort alles da komplett aussteigen und raus und einfach hier nur noch hiesige Politik bearbeiten. Soweit würde ich nicht gehen. Also ich glaube schon, dass wenn man das vernünftig gestaltet und all diese Dinge wie Augenhöhe und so weiter dann auch wirklich mal umsetzt, dass dann da schon wirklich wichtige Dinge noch gemacht werden können. Aber ich glaube tatsächlich, wie du sagst, dass wir schon sehr, sehr viel gewinnen würden, wenn wir vor der eigenen Haustür kehren würden und all die Dinge, die bei uns anstehen, machen würden. Das ist natürlich jetzt auch die Arbeitssituation, in der ich bin oder woran ich selber arbeite. Also ich habe jetzt konkret seit kurzer Zeit dieses Thema Kreislaufwirtschaft auf dem Tisch. Und da geht es ja auch, also jenseits von dem, was man früher so als Abfallwirtschaft dann vor Augen hatte, Recycling und so, da geht es ja auch um eine andere Produktgestaltung, dass man die Dinge besser reparieren kann, dass sie länger im Wirtschaftskreislauf bleiben, dass man nicht alles kauft, benutzt, wegschmeißt, sondern eben diese Kreislaufführung hat. Aber eine wichtige Idee davon ist ja auch neben Reuse oder Refurb oder so, ist ja auch dieses Refuse. Also einfach diese Frage, brauche ich das wirklich? Also muss das sein? Also diese Idee der Suffizienz, diese Frage, müssten wir nicht lernen, einfach mit den Dingen auszukommen, die wichtig sind, statt uns ständig mit Dingen zu umgeben, die uns irgendwie, keine Ahnung, in der Gesellschaft einen bestimmten Status verleihen oder so. Und diese Fragestellung der Kreislaufwirtschaft, da gehe ich jetzt ran als oder mit dem Vorzeichen, ist das jenseits von Ressourceneinsparungen, Rohstoffsicherung und so weiter, auch eine mögliche Vision für eine andere Wirtschaft, also in einem viel umfassenderen Sinne. Sollten wir Wirtschaft insgesamt viel mehr als ein Kreis, ein Kreisen der Dinge und der Ressourcen und der Wiederverwertung und des Leihens und so weiter begreifen, müssten wir also in einem ganz grundlegenden Sinne weg von dieser linearen Wachstums- und Wegwerfwirtschaft kommen. Und das ist eben was, wo ich glaube, wenn man solche Diskussionen auch hier führen kann oder eine Umstrukturierung von Wirtschaft in diese Richtung gehen kann, dann würde das auch in anderen Ländern, kann das sehr viel helfen. Man muss natürlich dann sehr genau hinschauen und sagen, okay, wenn wir jetzt eine Kreislaufwirtschaft bei uns fördern und das führt dazu, dass bei uns Rohstoffe wiederverwertet werden und dann nicht mehr aus anderen Ländern importiert werden, was heißt das dann genau für die Menschen da? Heißt das erstmal nur, die verlieren ihren Job, weil bei ihnen die Rohstoffe nicht mehr abgebaut und also gefördert werden? Oder ist das gut für die? Oder wenn wir Dinge bei uns weiter verwerten und nicht mehr als Abfall in die Welt exportieren, sodass andere Leute mit einem sehr geringen Einkommen und unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen die dann auseinanderpoolen und weiter verwertbar machen, wenn diese Abfallexporte jetzt nicht mehr stattfinden, weil die Dinge bei uns weiter verwertet werden, was heißt das für die Menschen? Ist das ein Verlust, weil sie ihre Arbeit nicht mehr machen können, so prekär die war? Ist das ein Gewinn, weil sie, ja, weil was? Also, das ist eine schwierige Frage, ne? Da muss man eben dann schon noch genau hingucken, was das dann konkret heißt. Aber eben wirklich zu sagen, es gibt bei uns so viel zu tun, was sich ändern muss, und diese Änderungen wären auch für andere Länder gut, das ist, glaube ich, eine wichtige, ja, wichtige Sache.
Ja, aber du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, diese Frage, wenn wir halt dann wirklich weniger konsumieren, wenn wir regional produzieren, was ja alles, also ne, Suffizienz, Regionalisierung sind ja alles Elemente, die ein Postwachstumsansatz enthalten kann. Welche Perspektiven braucht es denn eigentlich für die Länder, die uns sonst versorgt haben? Also wie kann das wirklich eine positive Entwicklung für diese Länder sein, wenn sie jetzt ihre, ja, vielleicht auch wichtigen Industriezweige dadurch verlieren?
Die Gegenfrage wäre natürlich, inwiefern profitieren die Menschen, also die jetzt gerade im Miserio-Kontext, ne, wo es um Menschen in Not, um arm gemachte Menschen geht, also die jetzt, denen selbst in diesen Ländern dann nochmal relativ schlechter geht als anderen, inwiefern profitieren die denn bisher überhaupt schon von einer Wirtschaft, die auf den Export von Rohstoffen zum Beispiel nach Europa ausgerichtet ist? Also, was würde sich für diese Menschen dadurch ändern, wenn diese Exporte nicht mehr stattfinden? Da ist ja auch ein großes Fragezeichen. Also, wenn, sagen wir mal, auf einer volkswirtschaftlichen Ebene würden diese Veränderungen zu einem Wachstumsrückgang in, sagen wir mal, Brasilien führen, hieße das, dass sich für die Armen da was verändert? Das würde ja unterstellen, dass die bisher von dem Wachstum profitieren. Und da wäre ich skeptisch. Also, es ist eine sehr schwierige Frage.
Ja, aber hast du jetzt in deiner Erfahrung, vielleicht auch mit konkreten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, Beispiele, wo du das Gefühl hast, da wurden eigentlich Postwachstumsgedanken auch in der Wirtschaftsentwicklung in Ländern des sogenannten globalen Südens umgesetzt?
Also wir versuchen eine Plattform aufzubauen, wo genau dieser Dialog über, wie sähe eine bessere Wirtschaft aus, eben mit Organisationen aus den sogenannten Partnerländern geführt wird. Wo man also dann sagt, okay, wir wissen, eine Transformation von Wirtschaft ist notwendig. Es gibt ganz viele Ideen, die irgendwie im Raum rumschwirren, also was wir immer wieder hören, sind so Stichwörter wie Ubuntu, dieses in der Gesellschaft jemand sein oder mit anderen zusammen jemand sein. Also das ist so eine Art Gegenperspektive gegenüber diesem krassen Individualismus, den wir mit unseren wachstumsorientierten Marktwirtschaften letztlich installiert haben. Aber die Frage ist ja dann immer, was heißt denn das für Wirtschaft? Was heißt denn das auch auf einer Ebene auf einer Makroebene? Also wie würde eine Wirtschaft aussehen, die sich nach solchen Prinzipien organisiert oder die meinetwegen arbeitsmarktpolitisch oder so darauf ausgerichtet ist. Und da gibt es eben ganz große weiße Flecken auf den Landkarten, ne? Und das ist eben was wir versuchen, in diesem Projekt klarer zu kriegen und wo wir mit Organisationen oder Vertreterinnen von diesen Ländern drüber sprechen wollen, Und vielleicht kommen da genau diese Sachen dann auch stärker hoch. Also diese Beispiele, wo explizit in der Postwachstumsperspektive ein Wirtschaften so organisiert wurde, dass es auch mehr ist als nur eine Nische. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der mich da sehr stark bewegt. Also es gibt ja ganz viele Sammlungen von alternativen Wirtschaftsweisen, die man aber schon auch irgendwie als Nische verstehen muss, die in einem relativ begrenzten Kontext. Also vielleicht noch nicht mal geografisch, das sind manchmal geografisch sogar relevante Größenordnungen, aber es ist eine bestimmte Anzahl von Menschen, es geht um eine begrenzte Anzahl von Aspekten einer Wirtschaft und so, die dann irgendwie anders organisiert sind. Und dann ist die Frage, wie kommt man denn jetzt von diesen Nischen dazu, das wirklich auf der Ebene eines Landes oder auf der Ebene von staatlicher Politik im Sinne einer solchen Wirtschaft gearbeitet wird? Und das ist was, wo wir eben die Hoffnung haben, dass man in so einem Dialog dann weiterkommt und eben auch sieht, okay, also eine Postwachstumspolitik kann so und so konkret aussehen.
Und ihr
Wirtschaftlich.
habt da, also wie sieht dieses Projekt konkret aus? Es gibt eine Plattform, ihr habt Workshops oder?
Wir wollen die Plattform aufbauen. Also wir stehen da am Anfang. Wir haben einen bestimmten Projektrahmen uns verschafft und sind jetzt gerade dabei in einer Gruppe von 8, 9 Organisationen, also davon 2, 3 in Deutschland und die restlichen aus Ländern des sogenannten globalen Südens. Das ist übrigens ein ganz schwieriger Begriff. Das ist auch was ich nochmal einflechten wollte. Wir führen diese Diskussion ja immer in so einer Süd-Nord-Gegenüberstellung. Und ich habe jetzt auch, während wir miteinander gesprochen haben, nochmal gedacht, es ist einfach wahnsinnig unscharf. Ich weiß gar nicht, wie sehr das der Sache dient. Also es ist eine Homogenisierung von bestimmten Ländern in einen Süden versus Norden rein, was dann irgendwie so tut, als wenn, ich weiß nicht, als ob dann USA und Portugal sozusagen die gleiche Art von Land sind, ne? Weil das jetzt alles irgendwie globaler Norden ist. Oder alle Länder im Süden sind dann irgendwie vergleichbar, weil sie im Süden sind. Das ist ja auch eine total, aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass ja auch in den Ländern, die man dann diesem globalen Süden zurechnet, auch so eine Homogenisierung stattfindet, die wir eigentlich schon längst überwunden hatten, weil ja eigentlich schon längst die Einsicht da gewesen war, dass diese krasse Ungleichheit, dass das ja in den Ländern einfach so ausgeprägt ist. Und zwar eben auch in den Ländern, die man jetzt wieder zunehmend unter dieses Chiffre globaler Norden packt. Also eigentlich war ja mal die Idee von dem Begriff zu sagen, der globale Norden, also das sind die Reichen, egal wo sie auf der Welt leben. Oder das sind die, die von Globalisierung eher profitieren, egal wo sie sind. Und dazu gehören dann eben auch die Eliten in Brasilien oder in Südafrika oder wo auch immer. Das sind die, die Zugang zu all diesen modernen Dingen und so haben. Der globale Süden sind, wo auch immer sie leben, die Menschen, die ausgeschlossen sind, die ausgegrenzt sind, die nicht teilhaben. Und diese Unterscheidung ist halt, die hat sich jetzt so ein bisschen verflüchtigt und wir sprechen jetzt immer von den Ländern. Und das ist, ich finde es eigentlich selbst problematisch. Aber, Klammer zu, ich glaube schon, dass es Sinn macht, eben auf dieser Plattform diesen Dialog zu führen und da zu gucken, dass eben Leute mitwirken aus Ländern, wo eben einfach sehr viele Menschen leben, um die es hier geht.
Ja.
So, und genau, und an dem Punkt stehen wir jetzt. Wir haben also diese Gruppe von unterschiedlichen Organisationen zusammen, die jetzt anfangen festzulegen, dass die Plattform so und so aussehen soll, sich den und den Themen widmen soll. Vielleicht ist, also Transformation der Wirtschaft ist das Oberthema und Postwachstum ist nicht weit weg davon. Also könnte durchaus sein, dass das dann ein Schlüsselbegriff wird. Aber das ist was, dem wir eben nicht vorgreifen wollen. Das sollen jetzt eben all diese Leute gemeinsam entscheiden, die jetzt da zusammenkommen und sagen, also wir wollen diese Dialogmöglichkeit über die Transformation von Wirtschaft nutzen mit dem Schwerpunkt so und so.
Ja, super spannend.
Ich freue mich auch drauf. Also ich glaube, das wird eine gute Sache.
Gut, dann kommen wir schon zu der letzten Frage, die ich noch an dich vorbereitet habe. Was wünschst du dir für eine Entwicklungszusammenarbeit der Zukunft?
Früher hätte ich wahrscheinlich ganz spontan gesagt, die Entwicklungszusammenarbeit der Zukunft gibt es nicht, die muss ich selber abschaffen. Also die muss ihre Arbeit beenden und gucken, dass sie aus den Ländern rauskommt. Das war vor dem Hintergrund dieser langen Debatte, ob Entwicklungszusammenarbeit nicht letztlich doch vor allem dazu führt, dass die Länder sich von diesen Mitteln abhängig machen oder abhängig werden, und dass die Entwicklungshilfeorganisationen immer wieder ja neue Arbeitsfelder für sich entdecken, um eben ihre Arbeit fortsetzen zu können, auch aus dem Eigeninteresse als Organisation. Das hätte ich noch vor 10 Jahren wahrscheinlich gesagt. Also die Entwicklungszusammenarbeit muss vor allem daran arbeiten, sich selbst überflüssig zu machen. Heute würde ich aber sagen, der Bezugspunkt ist ja ein anderer. Wir sprechen ja jetzt auch hier in diesem Podcast über Entwicklungszusammenarbeit eben gerade nicht mehr über dieses obsolete Modell, dass es irgendwelche Länder gibt, die anderen Ländern helfen, etwas aufzubauen, damit die dann auf eigenen Füßen stehen oder so. Diese ganze Metapher ist ja nicht mehr aktuell. Also wenn wir jetzt über Entwicklungszusammenarbeit als etwas sprechen, wo es global darum geht, nochmal Wolfgang Sachs zitierend, um eine Transformation fürs Überleben, also für die Erhaltung von den Bedingungen für Gesellschaft und Wirtschaft, dann ist das natürlich eine andere Perspektive und da bleibt sehr wohl noch viel Bedarf für Entwicklungszusammenarbeit in diesem Sinne, also globale Kooperation und Zusammenarbeit einer anderen Art. Und da würde ich sagen, da wünsche ich mir, dass auch wirklich dieser Schwenk zu uns, wir hatten eben mal von vor der eigenen Haustüre kehren gesprochen, ne? Dass das einfach noch sich fortsetzt, dieses Bewusstsein, dass wir eben viel zu tun haben. Und das ist mir einfach immer noch zu wenig im Blick. Und das ist in meinen Augen was noch viel präsenter sein muss. Also Entwicklung muss vor allem bei uns darin bestehen, von unserer Lebensweise wegzukommen. Und diese kritische Befassung mit der eigenen Orientierung, also dieses Hinterfragen, inwiefern sind wir auf Wachstum fixiert, inwiefern ist dieses Framing bei uns eben doch maßgeblich, selbst wenn ich eigentlich in meiner täglichen Arbeit über Straßen spreche oder über Kleinunternehmenförderung oder so. Aber ich glaube, das Stichwort, was wir uns vor Augen halten müssen, ist globale Gerechtigkeit. Das ist das, worauf es hinausläuft. Global, weil wir eben in einer globalen Welt leben, weil die Dinge, die wir hier machen, Menschen woanders betreffen, über all diese Lieferketten und über all diese wirtschaftlichen Zusammenhänge und über das Klima und so weiter und so fort. Und das Stichwort muss dann eben Gerechtigkeit sein. Es muss einfach wieder darum gehen, dass das Verhältnis von Menschen zueinander davon bestimmt ist und nicht von Wettbewerb und von Ausbeutung und all diesen Dingen. Also das wäre, glaube ich, wenn die Entwicklungszusammenarbeit weg davon käme, Gesellschaften in irgendein Reichtum hin entwickeln zu wollen und sich darüber klar werden würde, dass die Welt schöner wäre, wenn sie gerechter wäre. Das wäre ein Gewinn. Und eine zweite Sache, die ich mir wünsche, oder ja, die ich mir wünsche, doch, ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag in der Zeit gelesen von Marc Schieritz. Und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wörtlich richtig zitiere, aber sinngemäß war die Aussage, wir sollten nicht mehr über Wachstum reden. Das hat mich zunächst nachdenklich gemacht, weil ich jetzt mit einer sehr skeptischen Perspektive oder mit einem sehr skeptischen Blick auf dieses ganze Wachstumsframing zunächst mal denke, natürlich müssen wir darüber reden. Wir müssen sehr ausdrücklich darüber reden. Welches Wachstum wollen wir? BIP oder andere Sachen? Oder wo wollen wir Wachstum? In welchen Ländern? Welche Sektoren sollten eben noch weiter wachsen? Aber der Punkt von ihm, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, war, am Beispiel von Klimaschutz, es geht nicht um die Frage, ob, wenn wir Klimaschutz betreiben, das mit Wachstum verbunden ist, sondern es geht darum, ob wir Klimaschutz schaffen. Es geht darum, ob wir wichtige Ziele erreichen. Es geht darum, ob wir öffentliche Güter wie Gesundheitsversorgung und sowas bereitgestellt kriegen. Und wenn das mit Wachstum verbunden ist, dann mag das schön sein. Oder wenn Wachstum dafür notwendig ist, zum Beispiel im Bereich technologischer Entwicklung, dann ist das auch zu beachten. Aber es ist eben eine sekundäre, eine abgeleitete Größe. Und das macht mich jetzt, also hat mich auf eine positive Art nachdenklich gemacht, weil ich gedacht habe, täte es uns wirklich gut, so einen agnostischeren Standpunkt gegenüber Wachstum einzunehmen und sich einfach von diesem Mantra zu emanzipieren. Und das wäre was ich mir wirklich wünsche, dass die Befassung mit dem Thema durchaus bewusster ist, dass man also als EZ-Organisation, dass man sich da auch wirklich bewusst und kritisch mit befasst und dann aber vielleicht auch aus diesem Grabenkampf rausfindet, wir müssen aber Wachstum haben, weil es sonst alles nicht geht, oder die Dinge, die wir tun müssen, die äußern sich nun mal als Wachstum, deswegen brauchen wir gar nicht so sehr gegen Wachstum zu sein. Oder auf der anderen Seite diese Verteufelung von Wachstum, wo Wachstum das Übel allen, die Wurzel allen Übels ist. Und vielleicht wäre es wirklich gut, wenn wir einfach sagen, wir lassen uns über das reden, worum es geht, und nicht darüber, ob das mit Wachstum verbunden ist oder nicht.
Super, danke dir. Danke, Fabian, dass du im Podcast dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, gleichfalls.
Das war unsere zweite Folge der Reihe Rethinking Development Cooperation. In der nächsten und letzten Folge sprechen wir mit Anke Kaulert, die nach ihrem Studium als staatliche Entwicklungshelferin nach Peru gegangen ist und heute immer noch dort lebt und kleine Kooperativen beim Aufbau von nachhaltigen Handlungsstrukturen unterstützt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Außerdem sind wir immer offen für Feedback und Anregungen. Schaut dafür gerne auf unserem Nela Social Media Kanälen vorbei. Diese sowie weitere führende Informationen zu dem Podcast haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal.